Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Des politischen Quartetts, das heute aus Krankheitsgründen ein Terzett ist. Aber das macht insofern nichts, weil es sitzt eine unsichtbare vierte Person sitzt mit uns bei der Aufnahme. Das ist der schwarze Mann, aber es ist nicht der schwarze Mann, mit dem man die Kinder früher erschreckt hat, dieses grausliche rassistische Monster, das irgendwelche Vollidioten erfunden haben, sondern es ist politisch ein schwarzer Mann. Also es geht um die ÖVP, oder wenn man es anders formuliert, ist es der kurze Mann. Ich sage jetzt einmal vorweg irgendwie, es gilt natürlich für alle Aussagen, die wir heute treffen, die Unschuldsvermutung, es sind rein unsere Interpretationen. Und uns, das sind heute an den Mikrofonen für euch,
Marlies,
Sabine
und Axel.
Jetzt erklärst du mir aber bitte, wo wirklich der Unterschied ist zum schwarzen Mann, der die Kinder schreckt, und zur ÖVP.
Er schreckt nur die Kinder, jetzt schauen wir,
die ÖVP schreckt alle.
Es ist einfach kein rassistischer, es ist keine Illusion irgendwie, mit dem man Kinderrassismus in den Kopf reintreibt, sondern die ÖVP betreibt Rassismus in der allergrauslichsten und praktischen Geschichte. Wenn ich heute wieder daran denke, irgendwie, was hat der Herr Nehammer heute großartig von sich gegeben, er hat gesagt, ach liebe Polen und liebe Polinnen, wir helfen euch bei der Bewachung eurer Grenze irgendwie. Wenn man denkt, Alter, und sowas nennt sich christlich-sozial, so frieren Menschen, da hungern Menschen. Und das in einer Dimension, die komplett lächerlich ist, anscheinend der von 4000 Menschen geht. Und wenn man 4000 Menschen in Europa nicht mehr versorgen kann, dann ist das nicht die Welt, in der ich leben will, definitiv.
Du, das ist zu toppen. Ich habe jetzt auch schon von Forderungen nach Mauern und Grenzzäunen und ganz Europa gelesen.
Das ist ja überhaupt die größte Skurrilität, dass manche Parteien, oder überhaupt großteils Parteien, die ja aus der gleichen Parteienfamilie kommen, die sogenannte Europäische Volkspartei. Eigentlich müsste sie ja Europäische Kapitalistenpartei heißen, weil fürs Volk tun die alle überhaupt nichts. Und genau diese Parteien, die damals am größten gejubelt haben, wie der sogenannte eiserne Vorhang gefallen ist irgendwie und dieses historische Erfolg gefeiert haben, bauen jetzt wieder einen eisernen Vorhang, nur halt ein paar Kilometer weiter Richtung Osten irgendwie.
Ja, aber jetzt müssen wir uns ja schützen, ne? Sagen sie, vor diesen bösen, bösen Flüchtlingen, die dort sitzen mit Kleinkindern, ohne hygienische oder irgendwie ärztliche Versorgung, in einem Graben auf kaltem Boden, weil die sind ja alle so gefährlich. Nicht? Und der eiserne Vorhang, das war ja der Unterschied, war ja das, das hat ja einen Wirtschaftsraum abgesperrt. Ja, da war ja hinten noch, das ist ja das Paradies da drüben gewesen, wie der gefallen ist. Und wie die alle zur EU gekommen sind, das war ja super, nicht? Weil da hat man Regeln kennen, hat seine Fabriken dorthin gebaut, Lohndumping betrieben auf ärgste Seite und Sozialdumping betrieben, weil dort kostet ja nichts. Nicht? Und erst nachdem die Leute angefangen haben, sich dort auf die Füße zu stellen, sind sie halt dann noch weiter in den Osten gegangen. Und also jetzt müssen wir uns halt, verstehst du das nicht, dass wir da jetzt.
Man hätte das anders auch interpretieren können. Es ist ja gleichzeitig irgendwie ständig die Angst vor dem ach so bösen Kommunismus geschürt worden. Und insofern hätte man ja sagen können, wir sind dankenswerterweise durch den eisernen Vorhang, den wir nicht einmal selber bauen müssen, sondern geschützt vor dem Kommunismus irgendwie. Weil sie hätten ja nicht so Angst machen müssen vor dem Kommunismus, wenn es nicht tatsächlich über viele, viele Jahre für breite Massen der arbeitenden Menschen zumindest in ihren Hinterköpfen eine Systemalternative gewesen wäre. Ich rede jetzt nicht davon, dass diese Systeme so super waren, aber vor was sie sich schon angeschissen haben, das war einfach der Sturz des Kapitalismus. Ja. Und bloß wenn man Kapitalismus stürzt, muss man nicht gleich stalinistische Diktatur errichten. Da gibt es andere Möglichkeiten, auch wie man zumindest in sehr kurzen historischen Phasen gesehen hat.
Ja, aber so ein Zaun oder so eine Mauer hat ja noch nie irgendjemanden oder irgendwas vor irgendwas angehalten.
Nein, also, das Schlimmste für Nehammer war ja auch nicht irgendwie, dass da Flüchtlinge frieren, sondern das Schlimmste war, boah, die haben mit Bäumen haben die, mit Bäumen haben die Absperrungen kaputt gemacht. Oh, also kapitalistisches Eigentum kaputt gemacht.
Er hat jetzt sicher keinen Umweltschutzgedanken dabei gehabt. Das bezweifle ich. Dass er sich gedacht hat, na, da haben sie mir jetzt eine 100-jährige Eiche umgeschrieben.
Das ist übrigens auch interessant, ich habe mir jetzt nicht genau gemerkt, wie dieser Index heißt, aber es gibt so einen Ökologie-Index,
Klimaindex,
der gestern bei der COP in Glasgow präsentiert worden ist, und interessanterweise unter 60 Ländern, die dort indiziert worden sind, ist Österreich auf Platz 36 und das noch 2 Jahre grüner Regierungsbeteiligung, also offensichtlich, also wir sind abgerutscht während der grünen Regierungsbeteiligung, also offensichtlich darf sich nach wie vor die ÖVP durchsetzen, wenn es um umweltpolitische Fragen geht. Das zeigt übrigens einmal mehr, dass grün und ökologisch nicht unbedingt immer ident sind. Ich bin schon gespannt, was bei den Regierungsverhandlungen in Deutschland rauskommt, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt ja dann auch wieder Kernkraft als Klimaschutz, wie es halt der Herr Macron angekündigt hat.
Und man kennt ja auch wieder die Kohlenkraftwerke anfeuern.
Da haben sie aber halt aber eine Willenserklärung abgegeben, irgendwie, dass man soll, ist ja immer total super, wenn es ums Klima geht, man soll bitte jetzt schauen, irgendwie, dass Kohle, Erdgas und Erdöl nicht mehr gefördert werden sollen, hat schon immer total viel geholfen im Kapitalismus.
Ja, vor allem Konjunktiv ist immer super.
Das Spannende finde ich übrigens die Begründung für den Platz 36 von Österreich in diesem Klimaindex, nachdem sich ja Österreich so gerne als Vorreiter in Klima und Bio und alles Mögliche verkauft. Österreich hat seit den 90er Jahren kein CO2 aus der Atmosphäre entfernt, und dabei hat Österreich eigentlich total gute Bedingungen, weil es gibt wenig Länder auf der Welt, wo es noch mehr Wald gibt wie in Österreich, wenn man jetzt einmal von den Gebieten direkt rund um den Äquator absieht, aber Österreich hat eigentlich super Voraussetzungen.
Naja, was wir halt tun, ist, wir verbetonieren halt so viel.
Genau. Ja, also du kannst halt auch kein CO2 entfernen, wie soll es in den Boden reingehen, wenn der Asphalt dazwischen ist. Ne?
Und es ist ja nicht nur der Asphalt, sondern es ist ja auch diese Verhüttelung und so weiter, dass ja da viele Felder umgewidmet werden oder geworden sind. Und wenn du nach Salzburg fährst, da in diese Tourismusgebiete, da haben sie überall Chalet-Dörfer hingestellt, da ist das ganze Jahr niemand, ja, oder von Zeit zu Zeit ist halt immer jemand dabei. Und ja, aber das ist halt alles verbaut und dafür ist Wald abgerodet worden. Also das ist schon, solange es zugelassen wird, solche Dinge, solange es zugelassen wird, dass es statt dass etwas abreißt, und dorthin was Neues baust, das alte schnell los. Und solange man nicht in der Stadt anfängt zu verdichten, wird sich da nichts verändern.
Das ist übrigens, wenn ich jetzt ganz kurz vom Thema irgendwie da.
Wir sind ja schon ganz weit weg.
Ja, die Kurven finden wir schon, wenn ich ganz kurz echt abblenden darf, irgendwie zu der Baufrage natürlich. Es ist eigentlich komplett logisch, was passieren wird, irgendwie, wenn es dort mehr schnellen Autoverkehr rausgibt. Es heißt ja momentan, man muss das unbedingt bauen, damit sich die Wirtschaft ansiedelt etc. pp. Nur warum soll sich bitte die Wirtschaft, wenn es eine schnelle Verkehrsverbindung gibt, in Wien mit sauteuren Baugründen ansiedeln und nicht 10 Kilometer außerhalb von Wien ihre Standorte aufbauen, ihre Einkaufszentren oder was auch immer irgendwie das werden wird, wo sie den Quadratmeter um ein Zehntel von dem Preis kriegen. Na, deppert Wahnsinn. Und die Leute, es ist in Wirklichkeit wurscht, ob es 5 Kilometer kürzer oder länger fahren.
Nein, ich habe halt gehofft, dass das mit dieser Lobau-Straße, dass sie das irgendwie dass einfach sagen, nein, wir bauen es nicht. Weil wenn man jetzt wieder im Winter dort aussehen muss, ich erinnere nur an Hainburg, also es war sehr kalt. Es war schon sehr kalt. Und damals waren jetzt sind natürlich die Daunenschlafsäcke und so schon viel besser. Aber ich muss jetzt nicht wieder Weihnachten und Neujahr da draußen verbringen, damit so keine Straßen bauen.
Hamburg war noch so extrem kalter Winter,
ja, irgendwie. Und so viel Schnee?
Ja, es war die Hölle irgendwie. Aber es ist egal.
Weil aber die Schmetterlinge haben gespielt.
Tatsächlich wird es eine spannende politische Diskussion. Vielleicht haben es noch nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen mitgekriegt. Es gibt tatsächlich Teile der SPÖ, die einen Antrag an den Landesparteitag, der in ungefähr zweieinhalb Wochen stattfindet, gibt es einen Antrag von Teilen der SPÖ gegen den Bau des Lobautunnels
und der
Stadtstraße. Also es wird eine höchst interessante Diskussion. auch für uns intern, nachdem wir uns nicht hundertprozentig einig sind, also wir drei da jetzt an den Mikrofonen schauen, aber als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik sind wir uns noch nicht hundertprozentig einig. Das zeigt halt, wie demokratisch wir sind, im Gegensatz zu manchen anderen politischen Kräften. So, aber jetzt ernsthaft zurück irgendwie. Manche Menschen haben gerade die Illusion, Sebastian Kurz sei weg. Und ich rede jetzt noch gar nicht davon, dass er Klubobmann ist, dass er gestern bei der Eröffnung des Mahnmals für die aus Österreich deportierten Juden und Jüdinnen war. Das meine ich alles überhaupt nicht damit, weil dass der Mensch nicht verschwunden ist, ist klar. Und dass er auch noch ein paar politische Funktionen hat, ist auch klar. Der entscheidende, der wirklich entscheidende Punkt, glaube ich, ist, dass, und ich meine jetzt auch noch gar nicht das System Sebastian Kurz, weil das bröckelt gerade ein bisschen, weil viele seiner Berater aus der Politik verschwinden, manche, oder eine zumindest, wird vielleicht sogar Kronzeugin gegen ihn. Ist das sicher? Irgendwie, ich habe nur, super, super.
Ja, ich weiß nicht, aber ich habe das halt so schon so verstanden.
Aber der wirklich entscheidende Punkt ist der, der eigentlich die ganze Zeit schon gehalten hat, irgendwie. Nämlich das politische System ÖVP ist nach wie vor das gleiche. Es ist noch immer die Hauptpartei in der Regierung, eine erzreaktionäre, rassistische, sexistische, prokapitalistische Partei. Und daran ändert sich überhaupt nichts, ob der Sebastian Kurz da ist oder nicht. Und ich persönlich sogar, mir ist es ehrlich gesagt völlig wurscht, ob irgendwer Arschloch in einem Chat schreibt oder nicht. Die große Aufregung in dieser Bevölkerung, und ehrlich gesagt gibt es irgendwen, der noch nie Arschloch gesagt hat. Das Einzige, was mich daran ärgert, ist, dass der Herr Kurz Arschloch nicht richtig schreiben kann und dass er selbst das als Hochdeutsch schreibt.
Ich stimme da dazu und widerspreche auch gleichzeitig, weil das türkise System ist schon einzigartig. Was der da in den letzten Jahren aufgezogen hat, das war in dem Ausmaß noch nicht da. Und wenn man sich jetzt gerade anschaut, was unter Mitterlehner Kern verhandelt worden ist, Stichwort Kindergartenmilliarde, also da hat es ja scheinbar schon ein bisschen eine Bewegung in der ÖVP gegeben und auf dem Gebiet hätte sich sehr wohl was getan, wenn diese türkise Bubbelpartie nicht an die Macht gekommen wäre. Und das hat er ja wirklich gekonnt ausgespielt und das ist eigentlich das große Mysterium für mich nach wie vor, dass sich die alte schwarze ÖVP diesen Umgangston gefallen hat lassen. Also der hat ja wirklich alle Granden ausgespült und hat sie damit seinen, wie es damals der Haider gemacht hat, im Grunde war das ja nichts anderes, mit seinen Atlaten an die Macht geputscht. Mehr war es ja eigentlich nicht.
Ich sage jetzt mal ganz, ganz heretisch, ich kenne eine Zeit, wo die ÖVP mindestens genauso reaktionär war und das war halt, das waren definitiv die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und ganz radikal, ob mir war 1934, da waren es halt nicht Türkis, sondern die Heimwehren waren grün, also die Farben haben ja schon öfter gewechselt in dieser Partei. Gut, damals haben sie noch christlich-sozialkassen, aber es ist die direkte Nachfolgepartei, da braucht man glaube ich nicht herumdiskutieren und herumkritteln. Und was sie 34 bis 38 alles an reaktionäre Sachen gemacht haben, bis zum Verbot von Gewerkschaften, der Auflösung der Gewerkschaften, der Zusammenlegung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, wo ständig alle sagen, das ist erst unter die Nazis gekommen mit der deutschen Arbeitsfront, das stimmt nicht, die österreichischen Faschisten haben das schon in 34 Gräber kennen.
Ja, und in Ansätzen ist es ja wieder passiert, wenn du sagst Verschmelzung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, im Grunde haben sie genau das jetzt mit den Sozialversicherungen gemacht.
Nein, da würde ich gar nicht Verschmelzung sagen, tatsächlich.
Übernahme.
Feindliche Übernahme.
Ich nenne das persönlich Fremdbestimmung. Also Fremdverwaltung genau genommen. Früher hat man ja immer gesagt, das ist so wichtig, die Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen. Die Sozialversicherten können selber ihre Gelder verwalten, aber im Gegensatz zu Deutschland nur eine sehr indirekte Selbstverwaltung, wo in Deutschland gibt es ja sogenannte Sozialwahlen, wo die Menschen, die in den Sozialversicherungsträgern in die relevanten Gremien sind, direkt von den Versicherten gewählt werden. In Österreich funktioniert es indirekt über die Kammerwahlen. Direkte Wahlen haben wir natürlich lieber, aber egal, es sind zumindest unsere Leute gewesen, die in vielen Sozialversicherungen die Mehrheit gehabt haben. Ich habe sie immer für problematisch gehalten, dass überhaupt die Kapitalisten zum Beispiel in der Gebietskrankenkasse gesessen sind, weil was suchen die da drin, die zahlen kein Geld ein, das ist unser Geld, warum soll irgendwer mitbestimmen, wie wir unser Geld verwalten. Mittlerweile haben aber die Kapitalisten die Mehrheit und sind immer nur eine Minderheit und deswegen ist es eine Fremdverwaltung, ein absoluter Skandal. Es ist die Enteignung der arbeitenden Menschen in diesem Land Und nicht nur der Menschen, die jetzt arbeiten, sondern auch der, die ihr Leben lang gearbeitet haben, weil es gibt ja natürlich genauso für die Pensionsversicherung und so weiter und so fort irgendwie. Das ist einfach einer der größten Skandale, die es gegeben hat, und der Schwarz-Blau, und da kratzen mich 500 Mal Arschlochsagen deutlich weniger. Ich gebe jetzt einmal ab von die sexistischen Sprüche, die
man und wirklich dass wir Pöbel haben. Sind.
Ich bin Pöbel und Sturz.
Ja, genau, ich habe eigentlich auch so leibend. Ich möchte kurz etwas einwerfen, weil du gesagt hast, Februar 1934, das Verbot der Gewerkschaften, der sozialdemokratischen,
der freien
Gewerkschaften, weil die christlich-sozial dominierten Gewerkschaften haben sich ja selbst aufgelöst. Ne? Und was noch passiert ist, sie haben, die Austrofaschisten haben das gesamte Vermögen der freien Gewerkschaften ja eingezogen. Ne? Das haben sie sich ja geholt und haben auch die Gebäude enteignet und so weiter. Und was sie nicht erwischt haben, haben dann die Nazis geholt. Und was man dabei nicht vergessen darf, ist, weil Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen waren ja schon immer ein bisschen findig. Ne? Und es hat dann durchaus einige Gewerkschaften gegeben, die haben das schon kommen gesehen. Die haben schon gewusst, das haben wir verloren. Und haben natürlich einen Großteil von ihrem Barvermögen ins Ausland verbracht. Und zwar mit Hilfe, weil sie ja alle immer international super vernetzt waren. Und da hat halt jede Gewerkschaft hat dann irgendwann einen Freund gehabt und so. Und dem haben sie halt dann tatsächlich anvertraut. Und da haben die Austrofaschisten hart dann gebissen, dass sie das Geld dann wieder zurückkriegen und so. Und vor allem alles, was in der Schweiz gebunkert war, also da haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Aber natürlich, diese damaligen Gewerkschaften und Gewerkschafterinnen sind halt dann in den Untergrund gegangen und waren halt illegal tätig, sind dafür auch wieder verhaftet worden, in das KZ-Vorlager dann nach Wöllersdorf gebracht worden und so weiter und so fort. Aber sie haben sie nicht unterkriegen lassen. Und dann nach 1945, weil du gesagt hast, die direkte Wahl in der also bei den Sozialversicherungen, die gab es ja in der Ersten Republik, war das ja eine direkte Wahl. Und da haben sie auch wilde Schlachten, also da hat es Wahlkämpfe gegeben und was weiß ich was alles. Aber sie haben schon immer eines ein Problem gehabt, die geringe Wahlbeteiligung, was die Leute in Wirklichkeit jetzt nicht so brennend interessiert hat. Weil solange sie die damals eh noch schlechte Sozialversicherungen bekommen haben, war es ihnen wurscht. Und nach 1945 hat man gesagt, okay, wir machen das über die Arbeiterkammer, was meiner Meinung nach jetzt kein so ein blödes System war. Oder ist. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, dass dieses System Kurz, wie es genannt wird, ist ja kein Einzelfall. Es ist ja nicht so, dass sie die paar zusammengeguckt haben und sie das ausgedacht haben, sondern da gibt es ja eben schon Vorbilder. Und wenn du das anschaust, es hat es gegeben, also in der Ersten Republik, die Austrofaschisten sind ja nicht von einem Tag auf den anderen auftaucht, die haben sich das ja auch vorher überlegt. Und die sind ja damals auch eingefahren und haben den roten Schutt, also sprich alles, was irgendwie sozial war, was für die Arbeitnehmer und Nehmerinnen war, haben sie dann komplett also verwassert oder teilweise ganz gelöscht und so weiter. Und die ganzen sozialversicherungstechnischen Dinge, die sie gegeben haben, sie zusammengestrichen ohne Ende. Und auch die Krankenversicherungen und Unfallversicherungen und so. Und das heißt, da hat es schon so ein System gegeben. Ne? Man muss die Presse kontrollieren, haben wir jetzt da wieder. Ne? Nur die hat halt mit Zensur und man, so viel anders kann die Zensur jetzt da, so bei der unsäglichen Papier, das sich Österreich nennt, jetzt. Weil wenn du fertige Artikel kriegst und sozusagen einen Redaktionsplan vorgelegt kriegst, ist das auch nichts anderes. Und dann natürlich auch diesen Personenkult. Ne? Du brauchst eine Person, die stellst du vorhin hin und diese Frau ist so eine Lichtgestalt und die verspricht irgendwas. Und ich finde es so erstaunlich, dass wir im Jahr 2000, wann ist das erste Mal in die Woche gekommen? 2016?
17.
2017, dass das immer noch funktioniert. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben nichts aus der Geschichte gelernt, dass diese Lichtgestalten einfach nicht funktionieren. Ja, wir wissen das vom Haider, wir wissen das von den schwarz-blauen Regierungen von ab 2000, die haben ja auch alle nicht funktioniert, ist ja bis heute noch nicht alles juristisch aufgearbeitet, da sind ja heute noch Gerichtsprozesse anhängig. Und so, denkst du, wie kurzfristig ist dieses Denken, dass man wieder da jemanden da huldigt und so. Und auf der anderen Seite war die ÖVP auch einmal anders. Ja, die war 1966 bis 1970, was ein bisschen überrascht war, dass auch eine Regierung zusammengebracht haben, waren die durchaus immer gesprächsbereit. Ja, und da sind ganz viele Sachen, da ist das Arbeitsmarktförderungsgesetz gekommen, dann ist das Berufsausbildungsgesetz gekommen, das ganz wichtig war, weil das die Lehre einmal ordentlich geregelt hat. Es ist das 40-Stunden- Arbeitszeitgesetz gekommen, ja? Weil es war bis dorthin vollkommen unklar, was gilt. Gilt jetzt noch das Nazi-Zeugs oder gilt das aus der Ersten Republik? Also irgendwas zwischen 48 und 60 Stunden, Kollektivverträge war es halt besser. Aber das sind alles so Dinge, die waren durchaus gesprächsbereit. Weil man die 40-Stunden-Wochen haben sie natürlich uns nicht geschenkt, sondern da hat es schon ein SPÖ-Volksbegehren geben müssen mit fast 900.000 Unterschriften.
ÖVP-Volksbegehren?
Nein, SPÖ war es.
Echt?
Ja. Gibt es Fotos, wo sie im Parlament alle hupen mit so einem riesigen fetten Button? Nein, es war schon SPÖ. Mit Unterstützung des ÖGB, aber es war vornehmlich was eine SPÖ-Sache. Und also das war schon so. Und die haben auch eine Sozialministerin gehabt, die diesen Namen verdient hat, die Grete Rehor. Weil die hat die haben sie dann genannt, die schwarze Kommunistin. Ne? Und die hat über 100 Gesetze, Verordnungen, Erlässe, was weiß ich, was es da alles gibt, herausgegeben, die alle darauf abgezielt haben, das Leben der Menschen besser zu machen. Was natürlich was damit zu tun gehabt. Ich meine, sie war eine Textilgewerkschafterin, also sie hat das schon gekannt, wie das ausschaut
in so einem Textilgewerkschafterin.
Ja. Und aber die hat das verstanden, ja, was die Menschen brauchen und dass es keinen Sinn hat, dass man den Menschen, die jeden Tag da draußen arbeiten und eigentlich das Land am Laufen halten, dass man denen nicht das gibt, was sie brauchen, um ein vernünftiges Leben führen zu können. Das sehen wir jetzt wieder, oder? Wir haben so viele Demos, Gesundheitsreform für die Pflege, für endlich, dass menschenwürdige Arbeitszeiten sind und so weiter. Ich meine, es ist ja alles nichts Neues, aber dass da jetzt fast täglich Leute auf die Straßen gehen dafür, das ist was Neues. Und es ringt sich gar nichts. Gar nichts, es ist total still.
Ich glaube, wir sollten zwei Sachen nicht vergessen. Irgendwie die ÖVP-Alleinregierung 66 bis 70 war genau am Höhepunkt dieses nahezu ewig lange andauernden Wirtschaftsaussprungs, der historisch absolute Ausnahmephase war, von 45 bis 70 ungefähr.
Nein, 55. 45 haben wir noch keinen Aufschwung.
Das ist sehr umstritten, irgendwie, wenn es zum Beispiel irgendwie Semmler, Alter und so weiter irgendwie liest, irgendwie, egal. Es hat einen Wirtschaftsaufschwung gegeben, der so lange war wie sonst nie in der Geschichte des Kapitalismus. Genau. Und der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende war Richtung 70 irgendwie, wo es dann zum Krisen begonnen hat. Na, 70 mit Aufbrechen von Bretton Woods, erste Ölpreiskrise etc. pp. Irgendwie. Also Ende 70 war das Ende dieses ewig langen Aufschwungs. Deswegen hat sich die ÖVP ja relativ leicht leisten können, diese Sachen uns geben und als Kapital irgendwie. Das Zweite, was mich persönlich überhaupt nicht irritiert, ist, dass sie kapitalistische Parteien im Kapitalismus kapitalistische Medien kaufen, die das schreiben, was sie wollen. Irgendwie, ja. Der einzige große Unterschied ist, dass die frühere ÖVP oder andere kapitalistische Parteien nicht so deppert sind und irgendwie dafür öffentliche Mittel abzweigen, sondern dass sie halt ihre Großspender sagen, du gib mir das Geld bitte nicht selber, sondern überweise es dem Herrn Medienmacher mit dem dicken Bauch, der viel Blödsinn redet irgendwie, und sage ihm, er soll dafür das und das schreiben. Aber eigentlich ist das ein relativ normaler Zustand irgendwie. Und ich möchte ein bisschen weg von der Geschichte jetzt, weil es gibt ja nicht nur historische Vorbilder für das, was die ÖVP momentan tut, sondern es gibt auch aktuelle Vorbilder. Also ich glaube nicht, dass so viel Unterschied ist zwischen dieser schwarzen Politik jetzt in Österreich, zwischen der Orbanschen Politik in Ungarn, zwischen der Regierungspolitik in Polen etc. pp. Was diese Parteien alle einigt, ist ein erzreaktionäres Familienbild. Und da hat man ja auch total viel erfahren in den letzten Wochen, wie die Kurzpartie auch nur Ansätze einer fortschrittlichen Entwicklung hintertrieben hat.
Ja, wir haben es vorher eh schon kurz angesprochen. Also für mich ist einfach der größte Skandal, dass wir jetzt seit mittlerweile 5 Jahren eine flächendeckende Kinderbetreuung in Österreich haben könnten, was sehr viele andere Probleme, die wir haben, auf einen Schlag lösen würde. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der auch gerade für Frauen extremst schlagend ist, ist, dass es diesen ganzen reaktionären Regierungen, wie du sie so schön und richtigerweise nennst, es auch in keinster Weise gelingt und sie wahrscheinlich auch überhaupt kein Interesse daran haben, den Gender Pay Gap endlich ein bisschen zu schließen. Also da sind wir immer noch, ich habe mir es heute angeschaut, bei 36% in Österreich, was ja ein absoluter Skandal ist.
Es ist ja vor allem dort, je weniger Kinderbetreuung, umso größer der Gender Pay Gap.
Genau, also die Daten sind in Vorarlberg sind wir bei 47%. Ja, das ist ja ein Wahnsinn, ja. Also ja. Dass da nichts passiert.
In Wien noch immer 18, trotz einer relativ gut ausgebauten Kinderversorgung. Und 18 sind auch noch immer 18 zu viel.
Voll. Und jeder Prozent ist zu viel.
Ja. Und was für mich an dieser ganzen Politik aber das Bemerkenswerte ist, und ich glaube schon, ich bin jetzt keine Historikerin, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber dass dieses Blenden so unhinterfragt durchgeht. Das ist für mich schon irgendwie eigentlich das Erschreckendste an der ganzen Geschichte, weil wer sich ein bisschen nur, ich meine, da muss jetzt auch kein Politikwissenschaftler sein, wer sich ein bisschen mit dem Tagesgeschehen auseinandergesetzt hat, der hat ja spätestens nach seiner ersten Regierungsperiode feststellen müssen, dass der Kurz überhaupt nichts zusammengebracht hat. Nämlich wirklich nichts. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo der irgendwas auf den Weg gebracht hätte, was den Leuten zugutekommt.
Genau.
Ja, ja, oh, heiliger Sebastian.
Ja, selbst.
Nicht einmal das, ja. Also ich meine, und dass er dann nach dem ersten Misstrauensantrag noch einmal gewählt worden ist, also die Dimension ist, glaube ich, schon neu und das hängt sehr wohl damit zu tun, dass er eben die Medien gekauft hat. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist auch historisch der große Unterschied, dass die Menschen in dem Land generell sehr unpolitisch geworden sind. Und das sieht man daran, wie die Gewerkschaften aufgestellt sind, wie schwer es ist, neue Gewerkschaftsmitglieder zu finden. Es findet zwar jeder super, wenn gestreikt wird und demonstriert wird, aber mit dabei sein, das wollen dann irgendwie die wenigsten. Und ich glaube, es ist auch ein Auftrag an uns, einfach diese Gesellschaft mehr zu politisieren, weil wenn man sich dann auch nur einen Bruchteil seiner Zeit mit diesen Themen auseinandersetzt, dann kommt man eh drauf, dass dieses ganze System nichts kann.
Das Problem ist ja das, dass solange die Leute es nicht unmittelbar bei sich selbst spüren, ja? Also zum Beispiel eben jetzt die Notstandshilfe, die jetzt nicht mehr erhöht worden ist, ja, was ich meiner Meinung nach komplette Frechheit ist, vor Weihnachten, dass du sowas machst, ne? Ich meine, wie christlich ist das denn? Ja? Und so viel Geld kann das jetzt nicht kosten, also das kann man jetzt keiner erzählen. Und das zu argumentieren, ja, die sollen ja arbeiten gehen, sagst du, ja, war eh, wahrscheinlich täten sie ja alle voll gern, aber sind halt langzeitarbeitslos und das heißt, die brauchen halt ein bisschen Hilfe und ein bisschen Unterstützung, dass sie wieder reinkommen. Ja, da haben wir ja das Sprungbrett, ne? Sagst du, ja, gut, für 50.000, wie soll sich das alles ausgehen? Egal, auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Wo sind die Arbeitsplätze?
Genau, wo sind die Arbeitsplätze? Genau. Wo sind die? Und vor allem die Sache ist, wenn man das so ganz billig nebeneinander stellt, wie viele arbeitssuchende Menschen gibt und wie viele offene Stellen gibt, das funktioniert ja nicht.
Ich kann euch sehr wohl sagen, wo die Arbeitsplätze sind. Das ist ganz einfach. Österreich ist Überstundenkaiser. Ja. Die Arbeitsplätze wären ja eh da, wenn die Arbeitszeit gerecht verteilt wäre.
Nein, nicht nur das, sondern willst du wirklich, ich meine, für 1.100 Euro 40 Stunden lang irgendwo in einem Geschäft stehen und sie auch nur, also weiß nicht, um 4 in der Früh anfangen musst, wo nicht einmal öffentliches Verkehrsmittel dorthin fährt. Das heißt, du musst mit deinem Privatauto dorthin fahren, den ganzen Tag Fahrticket zahlen. Und dann stehst du vielleicht auch noch allein in so einer Filiale, dann musst du mit einer Windel anziehen, dann weißt, dann musst du aufs Klo auch irgendwann einmal. Also es ist ein Wahnsinn, wenn du sagst, so und so viele offene Stellen gibt es und so viele Arbeitssuchende. Ja, weil ich meine, das sagst du auch, ich stelle mich da nicht rein. Ja, weil das halte ich nicht aus, weil spätestens am dritten Tag halte ich das nicht mehr aus. Und man muss einfach hergehen und sagen, okay, welche Menschen sind arbeitssuchend? Und welche Stellen warten für die jetzt gut oder eben funktionieren. Weil du kannst nicht einen Wiener Koch sagen, ja, er muss jetzt für die Saison umziehen nach Kitzbühel. Ja, ich meine, also, ja, nein, das geht nicht.
Unterstützt dir sein S beim Umziehen. Du kriegst da extra Geld von rein.
Ja, und du kannst sicher in Kitzbühel eine Wohnung mieten dafür, oder? Und dann darfst du zwei Mieten zahlen, einen in Kitzbühel und einen in Wien.
Wahrscheinlich musst du in Pinzgau um nach Salzburg, wo es halbwegs billige Wohnungen gibt, wenn die gegen den Tirol
ist. Ich sage ja, man, das ist alles so, und du kannst nicht hergehen und sagen, ja, wir haben ja auch Stellen für Reinigungskräfte. Dann sagst du, ja sicher, es geht super, ne? Dass die Leute um 10 Uhr auf Nacht zum Arbeiten anfangen und um 6 Uhr aufhören in der Früh. Super.
Wir haben auch massig Stellen im Pflegebereich.
Ja.
Und jeder sagt, es ist total wichtig, dass das irgendwer macht, aber ich nicht, so die Bedingungen. Und mittlerweile sagen ja zunehmend Leute, die in dem Bereich arbeiten, ich nicht mehr zu dem Bereich. Ja. Da gehe ich lieber zum internationalen Konzern XY, scheiß auf meine Pflegeausbildung, kriege dann 1000 oder mehr, aber geregelte 40-Stunden-Wochen und arbeite halt als Tippser.
Ja, oder stelle mir an eine Bundle oder sowas, ne?
Ja, aber den Leuten kann man den Vorwurf nicht machen, weil ganz ehrlich, ich würde es genauso machen. Nein. Das ist eine absolute Frechheit.
Ist ein Vorwurf an die Firmen, ist ein Vorwurf an die Regierung. Ja? Und vielleicht ein Stück weit, wo wir uns selber auch hinterfragen müssen als Gewerkschaftsbewegung, ob man wirklich so viel tun wie möglich wäre, um die Arbeitsbedingungen in bestimmten Bereichen deutlich zu verbessern. Weil mir ist schon klar, dass ich sage jetzt einmal zum Beispiel im extrem kleinteiligen Handel, du wirst da in Kitzbühel, wo es großteils irgendwelche Kleingeschäfte gibt mit zwei Angestellten und sonst Familie, wirst relativ schwer einen Streik zusammenbringen irgendwie. Aber es wäre ja zum Beispiel durchaus möglich, dass viele von uns Betriebsrätinnen irgendwie solidarisch Kitzbühel blockieren und sagen, so, wir heben die Blockade erst auf, wenn ihr in Kitzbühel da wieder gescheit zahlt, wenn wir schon bei dem Beispiel sagen. Ne?
Nein, meine, die Sache ist, wenn man sich das anschaut, was heuer alles passiert ist an Protestmaßnahmen. Ja, ich arbeite jetzt gerade an dem Rückblick von 2021 und da habe ich das alles aufgenommen. Heuer ist richtig zur Sache gegangen.
Dabei haben wir gar nicht gestreikt. Ja.
Ihr seid es.
Es wird Kollektiv
genau. Also und das ist unglaublich. Also, und zwar in welchen Formen, also in komplett kreativen Formen. Da gab es Tanzperformances, dann gab es das mit den Pappkameradinnen, die da überall rumgestanden sind, dann die Metalla und die GbR und dann die Dresdner Straße gesperrt. Und es gibt schon, also die Streiks, die Warnstreiks und die ganzen Betriebsversammlungen und so weiter. Also da ist schon, die Kraft ist schon da. Die Sache ist halt einfach nur, sie muss aber auch mobilisiert werden. Weil was hast du gesagt, 4000 Schüler und Schülerinnen, die für Gesundheitsberufe ausgebildet worden sind, auf die Straßen gegangen. Das sind 4000 und wenn man für diese 4000 potenziellen neuen Arbeitnehmerinnen in einer extrem wichtigen Branche, nämlich Pflege, jetzt keine vernünftigen Arbeitsbedingungen schafft, werden die das auch nicht lang machen.
Das ist ja die. Durchschnittlich ist man in der Pflege nach den Zahlen, die wir momentan haben, 6 Jahre im Beruf. Ja.
Ja.
In Wirklichkeit geht man diese ganze Ausbildungsoffensive nur am Arsch, weil für was bilden wir aus, dass Leute nachher in 6 Jahren wieder weg sind.
Genau.
Da könnte man uns einmal fragen, was nicht gescheitert ist, gehört. Und ich will niemanden seinen Ausbildungsplatz wegnehmen, nicht falsch verstehen, aber das Geld könnte man investieren, dass die Leute 10 oder 15 Jahre in ihrem Beruf bleiben.
Ja, voll.
Wir leben eh nicht mehr in einer Zeit, wo Leute ihr ganzes Leben das Gleiche machen müssen. Das finde ich eh gut und richtig. Irgendwie. Ich wollte noch ganz kurz eins zu dir sagen, Sabine, weil die Marlise hat da gerade widersprochen, ohne dass sie es überhaupt gewusst hat. Du hast gesagt, wir sind so unpolitisch geworden. Gerade diese 4000 gestern, ich war kurzzeitig auf der Demo, die waren urlaut, die waren urkämpferisch. Ja. Das Problem ist nicht, dass die Leute unpolitisch sind, sondern dass sie wenig Möglichkeiten haben, ihr politisches Bewusstsein zum Ausdruck zu bringen. Da müssen wir mal unsere Organisationen hinterfragen.
Genau.
Egal, ob das die SPÖ oder die Gewerkschaften sind, wir funktionieren nur immer so wie vor 40 Jahren, wo man quasi von Top-Down sagt, jetzt geht es auf die Straßen, weil nur das interessiert die ganzen jungen Leute. Mhm. Also, wenn ich mitbestimmen kann, wenn ich mitentscheiden kann, wenn ich die Forderungen mitentwickeln kann, sprich, wenn diese Organisationen demokratisiert werden, dann bin ich gern dabei und mache mit irgendwie. Das ist die große Herausforderung. Und gleichzeitig bin ich oft positiv erstaunt, wie politisch die Leute sind, wenn ich mir anschaue, wie abgewirtschaftet das Bildungssystem in dem Land seit Jahrzehnten geworden ist. Weil was man tatsächlich nicht mehr lernt, und das ist ja die Grundvoraussetzung zum politisch werden, eigentlich ist, dass man sich selber Inhalte erarbeiten kann und dass man kritisch denken lernt und selbstständig, und das lernst in keiner Ausbildung und keiner Schule mehr, sondern du wirst stromlinienförmig für den Profit, für den Arbeitsmarkt zugeschnitten.
Zwei Punkte. Ich glaube, dass wir da halt, das was du jetzt gerade angesprochen hast, 4000 Leute, die hochpolitisch sind, das ist super, das ist wichtig, das ist grandios. Aber das sind halt 4000 Leute, die in Wien in einer Bubble hochpolitisch sind und auf die Gesamtsumme der Österreicher und Österreicherinnen und alle, die hier leben, halt doch wieder nur 4000 Leute sind. Das haben wir auch bei vielen Großdemos gesehen, die wir uns wesentlich größer vorgestellt oder erhofft hätten, als sie dann tatsächlich waren. Und es findet halt alles in den Ballungsräumen statt. Und wenn man sich jetzt einmal ein bisschen Wien ausblendet und ins ganze Land schaut, und ich meine, bei Nationalratswahlen wählt nun mal das ganze Land, dann schaut das Bild halt anders aus. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man ein bisschen dran arbeiten muss, dass man einfach die Leute überall erwischt und nicht immer nur in seiner eigenen Bubble denkt. Aber das ist jetzt so ein Sidestep. Was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, weil du ja gesagt hast, dass die Leute in der Pflege maximal 6 Jahre beschäftigt sind. Und das im Durchschnitt. Und dass sich die Ausbildung ja quasi eigentlich nicht wirklich lohnt, so, um das jetzt runterzubringen. Und genau dieses System haben wir in der Elementarpädagogik eigentlich seit eher.
Genau, das wird die nächste Sorge.
Das ist viel schlimmer nach den Zahlen, die ich kenne, von einem Ausbildungsjahrgang, in dem, wo es früher BAKIP-Kassen hat, jetzt die Anstalt für Elementarpädagogik, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, fangen 2 bis 3 Personen aus einer Ausbildungsgruppe fangen überhaupt jemals nur zum Arbeiten an in dem Bereich. Das hat dort verschiedenste Gründe. Ich glaube, es gibt 2 ganz wesentliche. Erstens einmal ist es mit 15 zu früh, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen auch die Idiotie, warum man der ÖDP mit vollem Recht die Idee der Pflegelehre abgelehnt hat. Das ist genau das gleiche Depperte. Mit 15 stellt man sich das lieb und nett vor irgendwie, aber die Härten versteht man noch nicht. Und der zweite große Grund ist, du lernst in den Einrichtungen, wo du als Elementarpädagogin ausgebildet wirst, lernst echt coole pädagogische Sachen, und dann siehst du in deinen Praktika, in der Realität kannst du scheißen gehen damit, weil in der Realität kannst du froh sein, wenn du zu zweit in der Gruppe bist. Die Assistentin kann froh sein, wenn es zusammenkommt, irgendwie alle rechtzeitig auf Reisel zu bringen, vielleicht die Windeln wieder anzuziehen, alle abzufüttern, den Dreck wegzuräumen etc. pp. Und du als Pädagoge, der eigentlich mit den Kindern sinnvoll bildungsmäßig arbeiten sollte, musst irgendwie schauen, dass die Gruppen irgendwie zusammenbleibt. Also du brauchst ja mindestens das doppelte Personal. Und das ist halt so frustrierend, dass die 2 oder 3, dass viele vorher schon aufhören, und 2 oder 3 machen es halt einige Jahre und viele gehen dann wieder. Ja. Aber auch in dem Bereich brodelt es ja nicht. Umsonst hat es 2 Demos gegeben in letzter Zeit. Dazu eine übrigens war österreichweit, auch wenn sie in Wien stattgefunden hat.
Aber ich möchte jetzt noch was sagen zu den 4000 Leuten und zu den Leuten, die zu den Demos gehen. Ja? Oder bei den Protesten mitmachen oder sonst irgendwas. Was meiner Meinung nach total falsch ist, dass es reicht einfach nicht, dass die dann einen Newsletter hinten nachkriegen. Mhm. Sondern die müssen halt echt betreut werden. Mhm. Ja, da muss man dann wirklich, also wir kennen alle dieses super schöne Gefühl, wenn du mit 30.000 oder 100.000 Leuten gehst. Ich erinnere mich so gerne an die 2018er Demo gegen die Arbeitszeitverlängerung. Das war so ein schönes Gefühl, dort zu gehen. Einfach weil du wusstest, das sind 100.000 Leute und die denken genauso wie du. Also du bist, ich bin nicht allein auf der Welt oder sonst irgendwas. Aber man muss halt dann die Leute auch wieder abholen. Ja, und das tut sie mit einem Newsletter einfach nicht. Sondern man muss halt moderne, neue Wege finden, weil zu Versammlungen gehen sie auch nicht, weil eh keiner mehr Zeit hat. Aber irgendwie anders, weißt du, so weiß ich nicht, 10 Minuten Quickies oder so irgendwas machen, wo du sagst, ich bin jetzt schnell in deiner Nähe und hab schon 10 Minuten Zeit. Ja, dass man genau das macht. Aber und das passiert nicht, weil das jetzt, entschuldige, ich bin gleich fertig. Dann gehen die Leute auf die Demo, dann gehen sie heim, dann lesen sie in der Zeitung, wie super das die Demo war, und das war's dann wieder. Ja, dann ist wieder aus. Und so kann man einfach politische Bildung und der Mensch, die eh schon gleichgesinnt sind, nicht wirklich aufrechterhalten, sondern die werden sogar enttäuscht, weil da nichts passiert ist. Weil alles, was gekriegt kommt, war dann ein Newsletter.
Und wenn wir da jetzt wieder die Kurve zurück zur ÖVP bzw. zur türkisen ÖVP schlagen wollen, da ist es was, das die halt wirklich perfektioniert haben. Also die Kommunikation mit ihrer Zielgruppe und ihrer Medien-Marketing-Social-Media-Strategie, die war schon aus ihrer Sicht grandios. Mhm. Also das ja, haben das die, also ja. Marketingtechnisch kann man denen nichts vorhalten. Also ich meine schon vorhalten inhaltlich, aber jetzt wie sie es gemacht haben. Also von dem her waren es schon wirklich gut und ich glaube, das war eigentlich auch der Schlüssel zu deren Erfolg. Ja, dass die einfach viel früher verstanden haben, dass sich die Welt ein bisschen verändert hat. Ich finde das jetzt auch nicht gut, aber es ist nun mal so. Und dass die das halt voll für sich ausnutzen konnten. Und da sind wir halt dann wieder auch bei der politischen Bildung. Wenn du diese Medien bespielen kannst, dann kommt scheinbar auch gar nicht so auf den Inhalt drauf an. Weil hätten die Leute auf den Inhalt geschaut, wären sie nicht drauf reingefallen.
Na, aber es ist ja diese Sache, wenn du das anschaust, wie viel Leid, dass die in ihrem Stab drinnen haben, die nichts anderes tun als das. Man, da kann ich auch mal eine Medienstrategie fahren. Also da weil die sitzen, die tun, weiß ich nicht, 14 Stunden am Tag nichts anderes.
Als negative ja. Social Media Kommentare löschen.
Genau. Oder selber irgendwo ein bisschen mitzündeln oder sonst irgendwas.
Mit 27 Accounts.
Ja, also ein bisschen ist es ja schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass er jetzt genau über Chats gestolpert ist, oder?
Voll.
Wenn man das so sieht.
Ja, voll nämlich ist so, ja, leider.
Das ist genau dieses Gestolpert, sage ich ganz offen, das ist für mich eines von den Problemen, weil das sagt nämlich genau eines von den politischen Problemen, die wir haben. Ja. Es ist einerseits die Demokratisierung, die wir brauchen, dass Leute mitmachen und gleichzeitig reicht es nicht, richtige Positionen zu vertreten, sondern man muss die Leute wieder sagen, wir wollen mit euch gemeinsam was machen, mit euch die Welt verändern und dazu auch Handlungsmöglichkeiten anbieten. Ich sage nicht zwingen, ich sage nicht vorgeben, sondern Handlungsmöglichkeiten anbieten. Und ich sage eigentlich ist das Deppertste, was dem Land passieren kann, ist, wenn der Kurz auf Dauer wirklich von sich aus zurücktritt. Weil es nämlich wieder politisch nichts verändert. Ja? Es bleibt nachher die schwarze ÖVP unangetastet. Es bleibt in letzter Konsequenz auch irgendwie die reaktionäre Politik unangetastet. Wenn was wirklich was ändern darf, dann war es, wenn Sebastian Kurz von einer Massenbewegung gestürzt werden würde oder gestürzt worden wäre, je nachdem, wie man es jetzt zeitlich sehen muss. Das könnte eine wirkliche Veränderung in dem Land herbeiführen, nicht nur in dem Land, überall nebenbei bemerkt irgendwie. Ja.
Ja, aber Sie aber haben ja der Misstrauensantrag war ja schon ein verlängerter Arm des Ausdrucks, des wir wollen den nicht mehr haben. Und offensichtlich war es aber so, dass dann die Leute zurückkommen, nein, eigentlich wollen wir nie wieder zurückkommen. Und jetzt hörst du es ja selber, wenn du sagst, ja, nein, das mit dem Kurz, das war alles nichts, und dann sagst du, nein, die sind ja immer so schier zum Kurz, und dann der arme Bub, und jetzt wird er ja Papa, und bla, und hin und her und zurück. Dann sagst du, ja, aber der hat mit euch überhaupt kein Mitleid, ja, gar keins. Der wird euch alles wegstreichen, so schnell kannst du gar nicht schauen, wenn es nicht, weil momentan, ist es meiner Meinung nach, sind Gewerkschaften, und also, in Spuren die Sozialdemokraten einfach nur der Wall, der möglichst den größten Schaden verhindert. Weil das geht ja, es geht ja ums Verhindern von den großen Dingen. Und dass da jetzt diese komische Lösung gibt mit der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge und so, dass das dann eh durchs Budget wieder ausgeglichen wird. Ich meine, das ist nicht auf sondern nicht die Schwarzen sich ausdenkt. Ja, also ist nicht von denen gekommen. Und es gibt halt, also eben weil ich den Jahresrückblick geschrieben habe und so, und da ist ganz oft, dass du sagst, okay, nein, eigentlich musst du zuschreiben, was wir alles verteidigt haben.
Ja, aber verteidigen ist reicht aus für die Leute nicht mehr. Wenn man sie anschaut, irgendwie.
Natürlich reicht es nicht.
Ganz, ganz viele junge Leute gehen dann massenhaft auf die Straße, wenn sie in die Zukunft denken, wenn sie was Offensives erreichen werden. Sie natürlich schaut so aus, wie man zum Beispiel bei der Black Lives Matter Demos gegen Rassismus demonstrieren würde, aber tatsächlich ist es genau das nicht, sondern die Leute demonstrieren für eine Welt ohne Rassismus. Sie demonstrieren für eine menschliche, für eine solidarische, für eine humanistische Gesellschaft, wenn man es formulieren will. In der Fridays for Future oder in der Klimabewegung, wie es das auch immer nennen willst, irgendwie. Natürlich schaut so aus, man ist gegen den Klimawandel oder so. Nein, aber in Wirklichkeit will man eine Welt irgendwie, die für uns lebenswert, die für alle lebenswert ist. Ja? Und das ist ja momentan für ganz viele Leute nicht. Das hat ja nicht erst mit der Temperaturerhöhung angefangen, dass die Lebensbedingungen, die Umweltbedingungen für breite Massen der Menschheit immer schon total scheiße waren irgendwie. Ja, ich meine, früher ist halt die Jauche auf der Straße herumgerinnt bei den Armen, weil es keine Abwasserkanäle gegeben hat.
Bauern haben es ausgeführt.
War das jetzt viel besser wie der Klimawandel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja? Und genau das ist das Gleiche. Irgendwie denkt man, das sagt halt auch die Schwäche der offiziellen Arbeiterinnenbewegung momentan. Die sagen, ja, wir machen einen Misstrauensantrag, wir unterstützen den irgendwie oder bringen ihn sogar so rein. Das ist ja jetzt mal eine Diskussion, ob man das nicht die anderen überlässt, statt dass man sagen, so leiden. Wir als Sozialdemokratie gehen jetzt auf die Straße und wünschen euch von euch, dass Zehntausende, dass Hunderttausende mit uns gehen und fordern nicht den Rücktritt von Sebastian Kurz, sondern wir gehen so lange auf die Straße, bis dieser Mann politisch verschwunden ist aus dieser Welt. Soll irgendwo weiterleben, wo sie am Spaß macht, aber sie niemand in irgendwas einmischen. Ja? Das ist komplett der Unterschied, weil du wirst dann langfristig, die meisten Leute werden dann langfristig politisch aktiv bleiben, wenn sie mit ihrem politischen Handeln auch Erfolge erleben können. Wenn sie für die Zeit, die sie investieren, für die Energie, die sie investieren, ohne dies immer stressigeren und anstrengenden Leben, wenn sie auch Erfolge kriegen. Aber es ist kein Erfolg, wenn zumindest 92 Personen im Nationalrat dafür auszahlen, dass es heißt, ja, der Typ muss jetzt irgendwie weg. Das ist kein Erfolg, an dem ich selber beteiligt war als Demonstrant oder Demonstrantin.
Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, weil du gesagt hast, bis der Typ weg ist. Ich glaube, es reicht nicht, dass Kurz weg ist. Weil das, was nachgekommen ist im konkreten Fall, ist ja um absolut nichts besser. Und ich glaube, mit dem Modell, das du jetzt vorschlagst quasi, dass man eben die Leute ins Boot holt, dass man auch als Partei einmal sagt, Leute, gehen wir auf die Straße, machen wir eine breite Bewegung, gehen wir alle gemeinsam. Um dieses wirklich, und ich nenne es jetzt wieder System Kurz, türkise ÖVP-Reaktion, ist vollkommen wurscht. Ja? Einfach um dieses, den Kapitalismus im Grunde, und das kommt eben auch darauf, dass man mal wirklich von Grund auf dieses System bekämpft und dass man sagt, wir wollen wirklich eine komplett andere Gesellschaft. Und das wird es auch brauchen in der Zukunft, weil in dem jetzigen System werden wir die Probleme, die auf uns zukommen und die jetzt schon begonnen haben, nicht besiegen. Und wenn man jetzt ganz aktuell, und jetzt kommt ein Thema, dem wir uns dann sicher nicht entziehen können,
dann leider. Dann lass mich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen. Ich hab das nur als Beispiel gebracht dafür, wie man methodisch zugehen müsste, um Menschen aktivieren zu können. Und natürlich geht es nicht nur um Kurz, man hätte in Wirklichkeit dafür auf die Straßen gehen müssen, dass die ganze Regierung gestürzt wird. Definitiv. Bis zum Sturz des Kapitalismus wird es vielleicht ein paar Zwischenschritte brauchen. Deswegen halte ich einfach dieses gewerkschaftliche Organizing-Modell für so klug, dass man sagt, gib dem Feind Namen und Gesicht und fang mit Aktionen an, die wirklich erfolgversprechend sein können irgendwie. Das heißt, natürlich bin ich zutiefst überzeugt davon, dass der Kapitalismus gestürzt werden muss, aber ich glaube, dass man nicht mit der ersten Demo für den Sturz des Kapitalismus irgendwie die Welt verändern wird, sondern dass man ein paar Erfolge die Leute ermöglichen muss, dass sie weiter und stärker und härter politisch aktiv werden.
Aber ich will damit nur ausdrücken, dass man bei all seinen Verfehlungen, die der Kurz begangen hat, gemacht hat, dass ein Herr, Anführungszeichen,
von Schall und Rauch,
ja, um nichts besser und meiner Meinung nach sogar weit gefährlicher ist, als ein Kurz jemals sein könnte. Weil im Unterschied zum Kurz weiß der genau, was er tut.
Schon, aber der Unterschied ist, er ist kein Lichtgestalt. Er kann keinen Wahlkampf führen. Kann er nicht. Ist er nicht und kann er nicht. Und weil er hat das Charisma einfach nicht. Ja, das ist ein Diplomat. Ja, aber was fängt der mit einem Kanalarbeit an?
Gar nichts. Ja. Und jetzt sage ich trotzdem, dieses Märchen von der Notwendigkeit der Lichtgestalt hat auch ein Stück weit die ÖVP kreiert. Ich meine, ihr wisst selber irgendwie, dass ich mir sehr drauf stehe, irgendwie auf Demos extrem politische und emotionale Reden halten irgendwie. Ich halte das auch für total wichtig, um Menschen zu motivieren. Trotzdem geht es manchmal auch anders, wie man jetzt fast 20 Jahre lang in Deutschland gesehen hat, wo sich die Frau Merkel durch, ich weiß nicht wie viele Wahlkämpfe geschwiegen hat und fast gar nichts gesagt hat, geschweige denn, dass sie jemals eine Brandrede gehalten hat oder eine Lichtgestalt war. Ja? Und die gehört echt für mich noch zu den sympathischsten von der Europäischen Volkspartei, irgendwie, weil sie zumindest in der Flüchtlingsfrage hat sie zumindest, ich sage jetzt nicht linke, aber zumindest menschliche Positionen vertreten. Mhm. Also man braucht nicht notwendigerweise Lichtgestalten, um Wahlkämpfe.
In Österreich offensichtlich schon.
War der Bruno Kreisky ein Brandredner?
Nein, aber nicht die Stadt.
Fürs Kapital.
Aber ich sage, also das glaube ich, und ich glaube auch, dass der Sebastian Kurz, es kommt, ich glaube, wir können das überhaupt nicht beeinflussen, sondern das ist interne Geschichte von denen. Weil also es muss halt abgeschätzt werden, wie viele Prozesse stehen dem jetzt ins Haus und wann kommen diese ganzen Prozesse und so. Und ich weiß nicht, weil das ist dann wieder was, was die Leute stört. Ja? Weil wir erinnern uns, wie es alle gesagt haben, der Krasse, der ist so ein schöner Mann und so gescheit und der ist so
jung,
lässig.
So schön, ja, so intelligent.
Genau, und was weiß nie, was aus den Wiesen alle auch gekimmelt haben und so, und dann ist das ruchbar geworden, das System, das dahinter gestanden ist, und dann hat sich auch die Meinung geändert über ihn, nicht? Weil die hat diese Bereicherung auf unsere Kosten ist ja was, was niemand aushält. Ja? Weil wenn du jeden Euro umdrehen musst, ob du da jetzt noch ein Semmel kaufen kannst oder nicht, während ein System hergeht und sich die Medien mit unserem Geld kauft und dafür Unsummen von Geld ausgibt, ja, dann kippt es. Ja? Weil das betrifft mich persönlich. Ja?
Aber dafür ist es mir persönlich noch nicht gekippt genug. Weil theoretisch müsste die ÖVP nach all den Skandalen jetzt bei unter 10% herumkrundeln.
Naja, sie haben eh schon gescheit verloren. Ja, du.
Also ich würde meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, wie Neuwahlen ausgehen würden.
Jetzt lief auf keinen Fall, weil das ist ganz schlecht. Außer der Bogo sagt, der tritt Österreich weiter. Dann können wir wollen. Aber sonst. Also, mein Schwert momentan ein Hackerl irgendwo hinzusetzen.
Na, Wahlen verändern wir ja nichts.
Nein, ich nicht, ja.
Und deswegen glaube ich, ist es auch unsere große Aufgabe irgendwie, ja, wir können gewisse Prozesse nicht beeinflussen, aber wir können die Frage stellen, was ist wirklich notwendig? Geht es nur darum, dass der Kurz verschwindet? Geht es nur darum, irgendwie, dass der Herr von Schall und Rauchenberg verschwindet oder der Nehammer oder der Blümel?
Sind ja alles die gleichen
Säcke, um nicht zu sagen Sackratten, das habe ich jetzt nicht gesagt, deswegen habe ich bewusst Säcke gesagt. Es gilt auch für mich die Unschuldsvermutung, selbstverständlich.
Wir haben nichts gehört, oder?
Oder geht es darum, dass man jede Form von reaktionärer Politik aus dieser Gesellschaft vertreiben. Und das ist die zentrale Frage. Dafür sind die ÖVP, die Türkise, die Schwarze, wie es das auch immer nennen müsste, das System.
Die neue Volkspartei.
Die Person Sebastian Kurz und alle seine gesamte Entourage sind nur ein Beispiel dafür. In letzter Konsequenz geht es um diese Politik, die weg muss. Und völlig egal, von wem sie vertreten wird, ob das die ÖVP ist, ob das die PC in Polen ist, ob das die FPÖ ist, ob das die neuen Wahnsinnigen namens mit faschistischen Grüßen aus Oberösterreich sind oder wo auch immer irgendwie. Das ist komplett wurscht.
Ja, ich stimme dir eh voll inhaltlich zu. Ich kann dir jetzt nicht widersprechen.
So ein politisches Quartett, Klärzeit ohne Widersprüche.
Ich kann eigentlich sagen, dass solche Sachen halt immer ein sehr, sehr langer Prozess sind.
Oder extrem schnell gehen können.
Ja,
wenn man das Momentum schon nutzt.
Ja, genau. Und das Momentum hat halt, also das, wie das rausgekommen ist mit den Chats, hat das niemand verstanden, dieses Momentum zu nutzen. Und zwar keine von den Parteien.
Weil es in Österreich die politische Tradition nicht gibt, aber ja, wenn man sich anschaut, manche fast schon revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika in den letzten Jahren, ich denke da zum Beispiel an eine, die hat sich an der Erhöhung der Preise für die U-Bahn in einem Ausmaß entfacht, das für uns absolut lächerlich erscheint. Ja, da ist es um 10 Cent gegangen.
Ja, aber sie sind jetzt persönlich betroffen.
Und es hat Organisationen gegeben, irgendwie, die in den Massen verankert sind und tatsächlich deswegen mobilisierungsfähig
genau,
in den Massen
haben. Genau.
Das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ja. Ja, und die gibt es in Österreich nicht mehr. Weil sowohl das ÖGB als auch das SPÖ haben wir freiwillig darauf verzichtet, dass wir Massen mobilisieren können. Wenn man die Leute immer gesagt hat, passt schon, macht es alle 4 oder 5 Jahre mal brav ein Kreuzl. Wir haben es halt gar nicht zugestimmt, dass irgendwie die Wahlperiode verlängert wird, dummer und undemokratischerweise. Macht braves Kreuzl und dann machen wir das schon für euch im Nationalrat. Also 183 Abgeordnete die Welt verändern können.
Nein, es hat ja damit begonnen, mit diesen sinnlosen Sparmaßnahmen. Ich kann mich erinnern, als Kind hat in Kapfenberg wie viele ÖGB-Lokale gegeben und SPÖ-Lokale und was weiß nie was alles. Und da war immer was los. Weil da haben sich die Leute ein bisschen darum gekümmert, dass da etwas passiert. Und dann, weiß nicht, zwischen Kartenspielen und politischen Vortrag und gemeinsam ins Kino gehen, war da alles drinnen. Ja, und das hat auch jeder gewusst, wenn er ein Problem hat, dann kann er da gleich ums Eck gehen und dorthin gehen. Und muss nicht erst einmal mühsam herausfinden, wer ist überhaupt für mich zuständig. Und dann muss ich 50 Kilometer mit dem Auto fahren, damit ich mit einer Person reden kann.
Aber da sind wir wieder bei dem, was die ÖVP dann doch gut gemacht hat, nämlich sie hat den Zeitgeist nicht verschlafen. Genau. Und ich glaube, das hast ja du, Axel, vorher auch schon angesprochen, es ist wirklich ganz essentiell, dass wir einfach neue Wege finden, dass wir moderner werden, dass wir die Jungen ansprechen. Und ich meine, das Angebot ist ja prinzipiell da und die Ideen sind die gleichen, wie sie schon vor 150 Jahren waren. Das werden auch in 150 Jahren die gleichen Ideen sein. Wir sind die, die für alle Menschen da sind. Wir sind die, die gemeinsam mit allen Menschen diese Welt gestalten wollen und auch für zukünftige Generationen gestalten wollen. Und ich glaube, was Besseres kann man Leuten doch überhaupt nicht anbieten als ein gutes Leben für alle.
Vielleicht muss man auch manchmal wieder altmodischer werden, sage ich irgendwie, weil es über Social Media ist das und heute. Aber vielleicht motiviert es manche Leute wieder, wenn man einfach sagt, schau, da sind 100 Plakate und da ist ein Kleisterkübel.
Genau, ich glaube,
da ist ein Fort irgendwie, schreibt deine Sprüche auf die Wand. Solange es ökologisch korrekt ist, auch noch mit der Spraydose irgendwie, wenn es irgendwie keine klimaschädlichen Gase sind, die die Farbe antreiben. Wie auch immer, wir nähern uns wieder dem Ende unseres politischen Quartetts. Ich glaube, die zentrale Botschaft, auf die wir uns alle drei einigen können, es ist lieb und nett und wir freuen uns persönlich zutiefst, wenn das Basti dann aus der Politik verschwindet. Irgendwie wird er dann noch mehr gefreut, wenn diese Regierung lieber gestern als morgen Geschichte wäre. Aber tatsächlich geht es darum, reaktionäre Politik, die große Teile der Welt noch immer beherrscht, zu beenden. Das ist zumindest unser Ziel als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wenn ihr dieses Ziel unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiter verbreitet, irgendwie, den es auf alle Podcatcher gibt, auf unserer Webseite, über Facebook, verbreitet es über Social Media, schreibt uns eure Kommentare dazu, Vorschläge für weitere Themen einfach an unsere E-Mail-Adresse kontakt@aufwiderstand.at. Wir freuen uns natürlich ganz besonders irgendwie, wenn es den Podcast selber anhört irgendwie und die Ideen, die darin vorkommen, weiterverbreitet und wünschen euch bis zum nächsten Mal ein herzliches
Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.